Mikrodynamis, eine kleine Kraft.
Kraft, Kraft, Kraft.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Ich bin Alexander Schmidt, ich hoffe, es geht dir gut soweit. Heute habe ich einen bunten Themenmix für dich vorbereitet. Als erstes hörst du den Beitrag »Bitte stör mich«. Was genau damit gemeint ist, werde ich dir gleich erklären. Danach folgt ein Text zum Thema »Dank muss Gestalt annehmen«. Du hörst als dritten Beitrag dann ein Essay von Josef Schuster mit dem Titel 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dieses Essay hörst du exklusiv bei uns im Radio. Hast du den Namen Josef Schuster eigentlich schon mal gehört? Ja? Nein? Josef Schuster ist Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und am Ende dieser Sendung bringe ich Aufnahmen aus dem Mikrodynamis-Archiv. Die habe ich da herausgekramt. Es handelt sich also um ältere Audioaufnahmen, die circa 10 Jahre alt sind, und sie behandeln das Thema Heiligkeit. 2016 startete in Bayern die Kampagne »Bitte stör mich« gegen Depressionen. Es ging darum, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu erhalten und zu fördern. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel betonte, psychische Erkrankungen haben in den vergangenen Tagen traurige Aktualität erhalten. Klar ist, eine Depression kann jeden treffen. Wir brauchen einen offeneren Umgang mit psychischen Leiden in der Gesellschaft. Dann haben Betroffene mehr Mut, frühzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Kampagne trägt den Titel »Bitte stör mich«. Stören heißt helfen, sagt hierzu Melanie Hummel, bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege. Und weiter sagt sie, jeder von uns kann aktiv dazu beitragen, depressiven Menschen zu helfen, aus der Einsamkeit herauszufinden. Indem sie nicht allein gelassen, sondern im positiven Sinne gestört werden und immer wieder Kontakt zu ihnen gesucht wird. Weiter heißt es in der Kampagne, Corona hat unser Leben in mehreren Bereichen stark verändert. Die meiste Zeit zu Hause zu verbringen, womöglich nicht mehr zur Arbeit gehen zu können und nur noch eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten zu haben, ist für alle Menschen eine herausfordernde Situation. Es ist sicherlich eine zusätzliche und besonders große Belastung für Menschen mit Depression. Gerade bei Menschen mit psychischen Erkrankungen kann ein Wegfall von sozialen Kontakten und geregeltem Tagesablauf Stress und Unsicherheit erzeugen und psychische Beschwerden verstärken. Versuchen Sie, im Kontakt zu bleiben, auch wenn direkte Begegnungen mit anderen Menschen momentan stark eingeschränkt werden müssen. Heutzutage ist es über zahlreiche Kommunikationskanäle vergleichsweise einfach, sich trotzdem mit liebgewonnenen und Ihnen wichtigen Menschen auszutauschen. Sich über Ängste, Sorgen und andere Gefühle und den Umgang im Zusammenhang mit Corona auszutauschen, kann entlasten und Stress vermindern. Und alle, die einen an einer Depression erkrankten Menschen kennen, bitten wir jetzt besonders, lassen Sie niemand allein, sondern nehmen Sie regelmäßig Kontakt auf. Hast du dich eigentlich auch mal gefragt, was soziale Distanzierung mit dem Gehirn macht? Kann ja sein, dass du auch darüber nachgedacht hast oder vielleicht warst du sogar in Quarantäne und dann kommen einem schon verschiedene Dinge in den Kopf. Man fragt sich, was mache ich, wenn das alles einmal vorbei ist? Welche Spuren hinterlässt es vielleicht an mir? Wie werde ich dann sein? Wie verändert mich dieser Umstand der sozialen Isolation? Diese Frage haben sich übrigens vor nicht allzu langer Zeit einige Forscher gestellt. Sie wollten herausfinden, wie sich extreme Umweltbedingungen auf das Gehirn auswirken. Und dazu wurde eine Studie auf der Neumayer Station 3 in der Antarktis durchgeführt. Dort, wo die deutsche Station für Polar- und Meeresforschung aufgebaut ist, muss man mit Temperaturen bis zu minus 50 Grad und nahezu vollständiger Dunkelheit im Winter zurechtkommen. Eine Evakuierung ist nur im äußersten Notfall und auch nur während der Sommermonate denkbar. Sommermonate in Anführungszeichen natürlich. Am Beispiel einer Polarexpedition haben Forschende also die Effekte von sozialer Isolation und extremen Umweltbedingungen auf das Gehirn untersucht. Sie fanden Veränderungen im Gyrus dentatus, einem für das räumliche Denken und das Gedächtnis verantwortlichen Teilbereich des Hippocampus. Ein Antarktisaufenthalt lässt also das Hirn schrumpfen. An der Studie nahmen 5 Männer und 4 Frauen teil. Insgesamt verbrachten sie 14 Monate auf der Polarforschungsstation. Davon waren sie 9 Monate auf sich allein gestellt. Das Leben auf der Station bietet wenig Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten. Kontakte zur Außenwelt sind auf ein Minimum reduziert. Vor, während und nach der Mission absolvierten sie eine Reihe von aufwendigen Tests. Das Ergebnis? Das Gehirn verändert sich bereits nach 3 Monaten unter solchen Umständen. Isolation und Einsamkeit macht also etwas mit unserem Gehirn. Meine Meinung dazu ist, und so lese ich es auch immer wieder in der Bibel, Gott hat uns Menschen zur Gemeinschaft gemacht. Er hat es sozusagen in uns hineingelegt. Wir sind soziale Wesen, wir suchen Kontakt zu unserem Umfeld und wir pflegen Beziehungen zu unseren Mitmenschen.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Bitte, stör mich. Und wenn mein Schweigen zu laut wird, dann hör mich. Ich brauche jemanden zum Gedanken umtopfen und Gärtenbunt träumen, zum Handhalten und Armdrücken. Bitte stör mich und bleibe. Vielleicht wird aus Enge dann Weite und aus Falltüren Brücken und aus Elefanten wieder Mücken. Komm, um meine Gedankenschiffe zu versenken, komm und störe. Bitte sei leise, so laut, dass ich mich selbst wieder höre, dass ich mich selbst wieder höre, dass ich mich selbst wieder höre, dass ich mich selbst wieder höre. Bitte stör mich und hör mir zu. Zuhören heißt Dasein. Zuhören ist ein Zeichen dafür, dass Sie Ihr Gegenüber wahrnehmen und damit auch ernst nehmen. Depressive Menschen finden oft keine Worte, um ihre Gefühle auszudrücken. Sie fühlen sich im eigenen Schweigen gefangen. Fragen Sie deshalb immer wieder einfühlsam nach, fordern Sie zum Reden auf und hören Sie geduldig zu. Aber werten Sie das Gehörte nicht, denn damit bewerten Sie auch Ihr Gegenüber. Dadurch kann der innere Rückzug eher noch verstärkt werden. Bitte stör mich und hab Geduld. Bleiben Sie verständnisvoll und geduldig. Auch wenn Sie auf Ablehnung, Schweigen oder Rückzug stoßen, reagieren Sie verständnisvoll und empathisch. Sprechen Sie depressive Menschen immer wieder an, kündigen Sie Ihren Besuch an und setzen Sie diesen auch in die Tat um, selbst wenn Ihre Ankündigung zunächst auf Abwehr stößt. Fordern Sie zu gemeinsamen Aktivitäten auf. Geben Sie weiterhin regelmäßig Signale der Anteilnahme. Damit zeigen Sie auch, dass Ihnen Ihr Gegenüber viel bedeutet und wertvoll für Sie ist. Bitte stör mich und unterstütze mich. Ihre Unterstützung ist wichtig. Ermuntern Sie depressive Menschen immer wieder, sich professionelle Hilfe zu holen. Informieren Sie sich zum Beispiel über Therapiemöglichkeiten und Kliniken und besprechen Sie diese Themen gemeinsam mit den betroffenen Menschen. Zeigen Sie dort Wege auf, wo Ihr Gegenüber nur noch Sackgassen sieht. Aber bevormunden Sie niemanden und übernehmen Sie nichts, was Ihr Gegenüber selbst erledigen kann. Legen Sie dem depressiven Menschen eine Therapie ans Herz, aber bei einem Therapeuten anrufen oder einen Termin ausmachen sollten die Betroffenen möglichst selbst. Bitte stör mich und verzeih mir. Zeigen Sie Verständnis. Depressive Menschen können starke negative Gefühle ausstrahlen. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen und nehmen Sie vor allem kränkende Bemerkungen nicht persönlich. Eine Depression verursacht Symptome, die der Erkrankte nur schlecht oder gar nicht steuern kann. Seine Reaktionen und sein Verhalten wirken deshalb oft abweisend, manchmal auch undankbar. Doch depressive Menschen leiden unter ihrem eigenen Verhalten genauso wie die Menschen um sie herum. Seien Sie nachsichtig. Es ist die Krankheit, die aus dem depressiven Menschen spricht, nicht sein Herz.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Kraft, 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 Kraft.
Bewerten Sie bitte Ihre Gefühlslage der vergangenen 2 Wochen. Wie oft waren Sie froh und guter Laune? Die ganze Zeit? Meistens? Etwas mehr als die Hälfte der Zeit? Etwas weniger als die Hälfte der Zeit? Ab und zu keinem Zeitpunkt? Wie oft haben Sie sich ruhig und entspannt gefühlt? Wie oft haben Sie sich energisch und aktiv gefühlt? Wie oft haben Sie sich beim Aufwachen frisch und ausgeruht gefühlt? Wie oft war Ihr Alltag voller Dinge, die Sie interessieren? In letzter Zeit fielen mir persönlich immer mal wieder Plakate mit kurzen Aussagen auf und ich wurde auf diese spezielle Plakataktion aufmerksam. Die Kampagne der Robert-Enke-Stiftung zeigt auf, wie es vielen Menschen zurzeit gehen kann. Ich lese darauf die Sätze: Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich schaff das nicht. Diese Aussagen decken sich leider mit vielen Aussagen depressiv erkrankter Menschen. Durch kleine optische Veränderungen dieser Sätze auf den Plakaten wird aus »Ich will nicht mehr« »Ich will mehr« und aus »Ich kann nicht mehr« wird »Ich kann mehr« oder aus dem »Ich schaff das nicht« wird plötzlich ein »Ich schaff das«. Das Wort »nicht« wird einfach gestrichen und verändert so viel an den Aussagen der Poster. Damit wird gezeigt, dass diese Gefühle keine Einbahnstraße sein müssen, sofern man sich Hilfe sucht und sofern Nicht-Betroffene sensibilisiert sind. Robert Enke war Torwart einer Bundesligamannschaft und achtmaliger Torhüter der Nationalmannschaft des Deutschen Fußballbundes. Er litt über mehrere Jahre an Depressionen. Am 10. November 2009, 3 Jahre nach dem Tod seiner herzkranken Tochter Lara, nahm Robert Enke sich das Leben. Er hinterließ seine Ehefrau Theresa Enke und eine 8 Monate alte Tochter. Die Stiftung mit seinem Namen hat den Anspruch, gegen beide Tragödien seines Lebens zu kämpfen, für die Unterstützung herzkranker Kinder genauso wie gegen Depressionen. Diese tückische Krankheit, die Robert Enke am Ende sogar den Gedanken raubte, wie sehr er das Leben liebte. Wenn du dich jetzt in diesem Beitrag angesprochen fühlst, wenn du merkst, dass die Dinge in deinem Leben gefühlt aus dem Ruder gehen und sich vor dir eine Bugwelle voller Zweifel oder Ängste oder dunkler Gedanken aufbaut, so scheue dich nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Schreib mir oder schreib uns. Rufe an, wir können drüber sprechen und wir beten für dich. Ich bete für dich. Ich meine, du hast diese Sendung eingeschaltet und für mich ist dieser Dienst auch geistlicher Dienst natürlich. Es geht nicht um die tausenden Klicks im Audioprogramm. Es geht nicht um die vielen Stunden in der Sprecherkabine. Es geht nicht nur um Kreativität, es geht um dich. Ich möchte einfach mit diesem Programm ein Segen für dich sein. Wie gesagt, rufe an oder schreib. Wenn das für dich nicht in Frage kommt, so suche bitte eine christliche Gemeinde oder Kirche in deinem Ort auf. Besuche Gottesdienste, besuche Bibelstunden. Du wirst merken, wie sich das Evangelium in Schrift, Gebet und Gesang wohltuend auf deine Seelengesundheit auswirken kann. Und natürlich ist es sinnvoll, parallel mit Ärzten und Therapeuten in Kontakt zu treten. Aber Gott will deine Zuflucht sein. Er will dir helfen. Und er will dir Heilung schenken. Durch Gebet werden nun mal Dinge möglich, die ohne Gebet nicht möglich sind. Ich kann hier noch 2 Predigten empfehlen. Diese Predigten findest du auf DWG Laut. Einmal Bodo Hageneier aus der Tiefe rufe ich zu dir. Und dann auch von Diplompsychologe Roland Antholzer, Christi Sinn oder Eigensinn. Die Geringschätzung der Wege Gottes mit uns. Ich wiederhole, die Empfehlung Bodo Hageneier aus der Tiefe rufe ich zu dir. Und Roland Antholzer, Christi Sinn oder Eigensinn. Ich habe ein Lied für dich rausgesucht, das diesen Themenblock abschließt. Eine Produktion von Gottes Wort und Leben. Der Titel lautet »Mit meinen Sorgen eile ich zu Jesus«. Und gleich danach folgt mit Jenny am Mikrofon der Impuls »Dank muss Gestalt annehmen«.
Dank muss Gestalt annehmen. Danken ist eine Lebenshaltung, die eingeübt werden muss. Sehen wir einmal dem Dankenden zu. Er ist fröhlich, weil er beim Danken erst recht merkt, wie viel ihm von Gott geschenkt worden ist. Der Dank ist die Anerkennung dessen, was Gott getan hat. Der Dankende gibt mit seinen Dankesworten dem Schöpfer und Erhalter seines Lebens die Ehre. Jede Gabe verbindet ihn enger mit dem Geber. Der Dankende betet freudiger, weil er nicht mehr in Bitten stecken bleibt. Der Dankende lebt intensiver, weil er bewusst lebt. Danken ist somit nicht zuerst Geschenk an Gott, sondern Geschenk Gottes an den Dankenden. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Der Dankende empfängt, um zu geben. Konkret kann das so aussehen, dass ich öfters bewusst Danke sage, ein Lob ausspreche, mit Anerkennung nicht geize. Dass ich öfters bewusst dafür bete, Gott möge dem anderen Gutes tun, ihn segnen. Dass ich handle für den Handlungsunfähigen, sehe für den Blinden, gehe für den Behinderten, spreche für den Stummen, höre für den Tauben, empfinde für den Abgestumpften. Dass ich mich einbringe für den anderen, meinen Sieg für seine Niederlage, meine Gesundheit für seine Krankheit, meine Macht für seine Ohnmacht, meinen Reichtum für seine Armut, meinen Glauben für seinen Unglauben, meine Stärke für seine Schwäche, meine Güte für seine Härte, mein Gutes für sein Böses, meine Freude für seine Traurigkeit, meine Liebe für seinen Hass, meine Hilfe für seine Hilflosigkeit, meinen Mut für seine Mutlosigkeit, meinen Trost für seine Trostlosigkeit, meine Hoffnung für seine Hoffnungslosigkeit, meine Aufmerksamkeit für seinen Egoismus, meine Freundlichkeit für seine Unfreundlichkeit, meine Zeit für seine Hektik, meine Gegenwart für seine Einsamkeit, mein Interesse für seine Interessenlosigkeit, meine Aufmunterung für seine Depression, meinen Zuspruch für seine Niedergeschlagenheit. Reichtum, Dankbarkeit, Opferbereitschaft hängen kausal miteinander zusammen. Sie sollten jetzt nicht sagen, weiß ich ja alles. Das Wissen allein hilft nicht weiter. Erst im Vollzug erfahren Sie die Wirklichkeit Ihres Wissens. Und Fortschritte im Danken gewinnt man außerdem nur dadurch, indem man den Dank praktiziert. Gott alle Zeit und für alles Dank zu sagen, Epheser Kapitel 5, Vers 20, ist eine persönliche, willentliche Entscheidung. Wer Dank opfert, der preist Gott, und das ist der Weg, dass er die Herrlichkeit Gottes erlebt.
Der Autor des nachfolgenden Textes ist Dr. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Dieser Text wurde als Gastbeitrag in der Jüdischen Allgemeinen veröffentlicht. Besten Dank an die Redaktion der Jüdischen Allgemeinen für die Erlaubnis, diesen Text für unseren Radiodienst verwenden zu dürfen. Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das Festjahr will die Geschichte und Bedeutung des Judentums hierzulande deutlich machen. Von Josef Schuster. In Israel wurden aus Deutschland eingewanderte Juden als Jekes bezeichnet. Inzwischen ist der Begriff positiv besetzt, doch in den Jahren rund um die Gründung Israels schwankt durchaus etwas Herablassendes, manchmal Abfälliges mit. Denn die deutschen Juden fielen auf durch ihre penetrante Pünktlichkeit, ihre Disziplin und ihre Art, alles ganz furchtbar genau zu nehmen. Kurz, sie waren sehr deutsch. Ihre als typisch deutsch betrachteten Eigenschaften empfanden gerade die sephardischen Juden als anstrengend. Und so nahmen sie die Einwanderer viel stärker als Deutsche wahr, denn als Juden. Das war kein Widerspruch. Juden lebten seit Jahrhunderten in deutschen Landen. Einen Widerspruch zwischen Deutschen und Juden konstruierten die Nationalsozialisten. In der NS-Ideologie gehörten Juden nicht zur deutschen Volksgemeinschaft, bildeten nach ihrer Vorstellung gar eine minderwertige Rasse, die der arischen Rasse unterlegen sei. Einen Widerspruch zwischen Deutschen und Juden konstruierten die Nationalsozialisten. Obgleich seit Jahrzehnten eine intensive Aufarbeitung der Nazizeit stattfindet, steckt diese Trennung zwischen Deutschen und Juden, diese Ausgrenzung von Juden, tief in den Köpfen der hiesigen Bevölkerung. In vielen nichtjüdischen deutschen Familien hat sich der Blick auf Juden als etwas Fremdes über Generationen erhalten. Bei einigen Bürgern mit Herkunft aus dem arabischen Raum finden wir einen tief sitzenden Hass auf Israel, der ebenfalls dazu führt, Juden generell abzulehnen. Ein Bewusstsein dafür, dass Juden seit 1700 Jahren in Deutschland bzw. auf dem entsprechenden Territorium leben, ist in weiten Teilen der Gesellschaft kaum vorhanden. Ebenso wenig ist den meisten bekannt, wie einerseits jüdische Intellektuelle die deutsche Kultur geprägt haben und wie sich andererseits das Judentum durch den Einfluss seiner Umgebung im Laufe der Jahrhunderte in Deutschland entwickelte. Was der Münchner Professor für jüdische Geschichte und Kultur Michael Brenner über das Verhältnis der Mehrheitsgesellschaft zu Juden im 18. Jahrhundert schreibt, gilt im Grunde heute noch. Man sah einiges, verstand aber wenig. Wir können es daher gar nicht hoch genug schätzen, dass wir jetzt das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern können. Mein Dank gilt jenen engagierten Bürgern aus Nordrhein-Westfalen und der Kölner Synagogengemeinde, die 2018 den Verein gründeten, der das Festjahr trägt. Inzwischen steht das Jubiläum unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und hat auch die ausdrückliche Unterstützung der Bundeskanzlerin. Der Blick auf Juden als etwas Fremdes hat sich über Generationen erhalten. Gerade im ersten Halbjahr wird die Corona-Pandemie vermutlich noch für einige Veranstaltungen eine Hürde darstellen. Doch auch jenseits der zahlreichen geplanten Projekte in allen Bundesländern gibt es in Deutschland eine Fülle von historischen Zeugnissen jüdischen Lebens. Es lohnt sich, zu jeder Zeit diese Stätten zu besuchen. Beispielhaft seien die Schumstädte, Mainz, Worms und Speyer genannt. Ebenso gibt es in meiner Heimat Franken viele restaurierte Synagogen, die die Geschichte des einstigen Landjudentums erzählen. In Köln dürfen wir uns in wenigen Jahren auf die Eröffnung der archäologischen Zone des Jüdischen Museums freuen, in dem das mittelalterliche jüdische Viertel wieder erfahrbar werden wird. In Thüringen gibt es zum Beispiel in Erfurt und im kleinen Dörfchen Berkach in der Nähe von Suhl ganz wunderbar erhaltene Mikwen sowie Synagogen, die für 900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen stehen. In Frankfurt und Berlin zeigen die jüdischen Museen mit neuen Ausstellungen die jüdische Geschichte. Und ebenso gibt es überall in Deutschland Zeugnisse, die das über Jahrhunderte sehr schwierige Verhältnis von Christen und Juden widerspiegeln. An zahlreichen Kathedralen findet sich die Statue Ecclesia, die die siegreiche christliche Kirche darstellt, sowie die Figur der Synagoga, die auf abfällige Weise das Judentum symbolisiert. Noch abstoßender sind die sogenannten Judensauen in vielen alten Kirchen. Hier wurden Juden auf übelste Weise verhöhnt. Dies sind steinerne Zeugnisse der deutschen Geschichte, wie das Leipziger Völkerschlachtdenkmal oder die Reste der Berliner Mauer. Leider müssen wir jedoch immer wieder feststellen, dass viele Bürger mit dem Judentum vor allem die Shoah assoziieren. Damit nehmen sie ausgerechnet jene 12 Jahre in den Blick, in denen kein normales jüdisches Leben mehr stattfinden konnte und die europäischen Juden fast vollkommen ausgerottet wurden. Das Wissen über und die Erinnerung an die Shoah sind immens wichtig, doch sie müssen verknüpft werden mit Kenntnissen über die jüdische Geschichte seit dem Jahr 321 nach der Zeitrechnung, über jüdische Religion und Kultur und die jüdische Gegenwart. Nur dann lässt sich auch ermessen, was mit der Shoah zerstört wurde und woran wir heute noch immer nicht vollständig anknüpfen konnten. Daher brauchen wir weiterhin Forschung sowie eine gute Wissensvermittlung in den Schulen. Denn bei einem Festjahr darf es nicht bleiben. Die Bedeutung des Judentums für Deutschland darf nicht 2022 schon wieder in Vergessenheit geraten.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Kraft, Kraft, Kraft.
Der Autor ist Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Dieser Gastbeitrag von Herrn Dr. Josef Schuster wurde in der Jüdischen Allgemeinen veröffentlicht. Herzlichen Dank an die Redaktion der Jüdischen Allgemeinen und ebenfalls an das Jüdische Gemeinde- und Kulturzentrum in Würzburg, Shalom Europa, für die Erlaubnis, diesen Text für unseren Radiodienst verwenden zu dürfen.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft. Eine Kraft.
Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott.
Aus 3. Mose, Kapitel 19, Vers 2.
Jemand sagte mal, der wahre Christ ist nicht jemand, der die Fähigkeit zu sündigen verloren hat,
sondern den Willen und die Bereitschaft dazu. Pastor Krawilitzki brauchte einmal ein anschauliches Bild, um den Begriff der Heiligung zu erläutern, der in einem jeden Christenleben Wahrheit werden muss. Er sagte: Heiligung ist nicht Sündlosigkeit. Niemand kann die Eigenschaft sündloser Vollkommenheit erlangen, aber jedes Gotteskind kann und soll so mit seinem Heiland verbunden sein, dass er vor allen wissentlichen Sünden bewahrt wird, solange es in der Gemeinschaft mit Jesus bleibt. Es ist wie beim Stroh. Das hat die Eigenschaft zu brennen und behält diese Eigenschaft auch. Solange es aber ins Wasser gesteckt wird und unter Wasser bleibt, wird man es niemals anzünden können. Seine Eigenschaft zu brennen ist in den Tod gebracht worden. Sie kehrt aber sofort wieder, wenn man das Stroh aus dem Wasser herausnimmt und trocknet. So können wir auch niemals heilig sein in uns selber, sondern sind Heilige allein in Christus und soweit wir in Christus bleiben. Es handelt sich bei der Heiligung nicht um eine Eigenschaft, sondern um eine Stellung, die im Glauben erlangt und bewahrt wird. Je mehr wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, indem wir den Willen Gottes tun, desto reicher bekommen wir Erkenntnis und Kraft zum heiligen Leben. Desto mehr wird Christus in uns gestaltet und desto weniger Platz gibt es für unser Ich.
Deinem Vorbild herzufolgen, sei uns eine liebe Pflicht. Sei es bei Sonne oder Wolken, sei es bei mancherlei Verzicht. Gib, dass wir im Tode halten, was am Kreuz gerichtet ist, was sich regen will vom Alten, dazu hilf, Herr Jesus Christ. Hilf uns, Herr, von dir zu lernen, wie du lebtest in der Welt und wo nötig zu entfernen, was dir nicht an uns gefällt. Möge uns dein Beispiel prägen und verändern mehr und mehr. Möge jeder einst erwähnen, lebe ich jetzt zu deiner Ehr?
Den Heiligen und Gläubigen dieser Stadt. Apostel Paulus schrieb einen Brief an die gläubigen Kinder Gottes in Ephesus. Keiner kann es genau sagen, wie groß diese Stadt war. Es werden auch keine Merkmale, keine besonderen Eigenschaften von Apostel Paulus angegeben, weder Sachen, noch Straßen, noch Häuser, an welche dieser Brief gerichtet ist. Nur zwei menschliche Eigenschaften, die sich von allen anderen in der Stadt unterscheiden sollten, nämlich Heilige und Gläubige an Christus Jesus. Wenn aber solch ein Brief mit dieser Anschrift den Heiligen und Gläubigen dieser Stadt in unsere Stadt geschickt würde, würde dieser Brief dich erreichen? Bist du immer treu und in allem heilig? Ein Gedanke aus Hebräer Kapitel 11, Vers 16 wurde mal niedergeschrieben. Gott hat einen Beinamen. Er wird der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs genannt. Er schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Wie würde er denken, wenn er meinen Namen als Beinamen hätte.
Bist du ganz rein, hegst du nicht böse, schmutzige Gedanken und bringen sie nicht oft dein Herz ins Wanken? Bist du ganz rein? Bist du ganz rein, oh siehe, Staub klebt noch an deinen Füßen und dieses Staubes Flecken zeugen müssen, du bist nicht rein. Bist du ganz rein, lass täglich dir vom Herrn die Füße waschen und meide böse Weltenlüste, lass das Haschen nach Wind und Schein. Bist du ganz rein und hast du Ähnlichkeit mit Jesu Bilde, ist dein Bestreben rein, das Wesen milde, bist du ganz rein?
Der Weg der Heiligung. Ein Kind Gottes drückte den Weg der Heiligung so aus: ein beständiges Streben nach einem immer besseren Erfüllen des Wortes Gottes im Leben und im Dienst, sowie ein Beharren im Wort der Wahrheit. Das ist der Weg der Heiligung. Geh, wenn auch mit kleinen Schritten, vorwärts in der Selbsthingabe, und er wird deine Heiligung segnen. Unsererseits besteht die Heiligung im ständigen sich fernhalten von allem, was Gott nicht gefällt, und in der ganzen Hingabe an ihn. Seinerseits besteht die Heiligung dann, uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, indem wir aus der Fülle Christi Gnade um Gnade empfangen.
Ich bin eine Rebe im Weinberg des Herrn und bringe manche Traube dem Vater zu Ehren. Und doch schaut er prüfend alltäglich mich an, ob er nicht den Fruchtstand erhöhen noch kann. Und wenn seine Augen an mir etwas sehen, was hindert die Trauben, noch zahlreicher stehen, dann nimmt er das Messer in seine Gewalt, um das zu verbessern an meiner Gestalt. Dann fühlt man die Schnitte mal hier und mal da, am Rand in der Mitte den Trauben ganz nah. Die nutzlosen Triebe, das nutzlose Laub, entfernt er vor Liebe und wirft's in den Staub. Die Wunden, sie brennen, sind blutend und rot, es fallen die Tränen vermehrt in den Schoß. Das Schneiden ist schmerzvoll, es kämpft meine Seele, doch macht Gott der Vater an mir keinen Fehl. Er schlägt und verbindet mich manchmal im Lauf, verletzt und verwundet und heilt kurz darauf. Er will an mir sehen, viel Frucht immer da und mich einst hinzutun zur himmlischen Schar. O Brüder und Schwestern, ihr Reben des Herrn, gepflanzt in dem Weinberg, wie nah so auch fern. Lasst euch nicht entmutigen durch manch einen Schnitt, er bringt euch viel Tragkraft und Reinigung mit. Lasst aus neue Triebe, zieht ständig voll Kraft, vom Weinstock der Liebe zum Wachsen den Saft. Die Ernte soll herrlich und übergroß sein, als Dank und zur Ehre dem Herrn ganz allein.
Keine Minute zu lange. Gott wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Nach Maleachi, Kapitel 3, Vers 3. Wenn der Silberschmied das Silbererz in den Tiegel getan hat, muss er genau Acht geben, dass es nicht zu lange über dem Feuer bleibt. Darum sitzt er dabei und beobachtet genau, wann das Silber von der Schlacke frei ist. Keine Minute zu lange darf er es im Tiegel lassen, sonst verdirbt das edle Metall. Und er weiß ganz genau, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wenn sich das eigene Bild des Silberschmiedes im geschmolzenen Silber spiegelt. Dann ist es soweit, dann muss das Silber schnell heraus. So sitzt Gott, der große Silberschmelzer, an seinem Tiegel, indem er uns Menschen in seiner Liebe läutern und reinigen will, damit sich die wertlose Schlacke des Lebens vom wertvollen, bleibenden Leben trennen lässt. Gott sieht ganz genau zu. Sobald sich sein Bild in unserem Leben zeigt, wird es Zeit. Keinen Moment länger lässt Gott uns im Tiegel, als es unbedingt zur Reinigung und Ausreifung des Lebens nötig ist. Welch ein Trost! Gott sitzt und wacht, sieht und wartet, behält die Übersicht und führt zum guten Ende. Keine Minute zu lange, Gott weiß die Zeit.
Das Thema Heiligkeit schließt unsere heutige Sendung ab. Es waren Aufnahmen aus dem Mikros Dynamis Archiv, die circa 10 Jahre alt sind. Zu hören waren Konstantin Jordan und Maria Eisner. Ich bin Alexander Schmidt und ich verabschiede mich für diesen Tag vom Mikrofon. Mach's mal gut, ja? Pass auf dich auf. Tschüss.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Kraft.